Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie geht's weiter für die Kultur und Literatur nach der Wahl in Sachsen-Anhalt? Wir haben die Schriftstellerin Christine Kroschmieder gefragt, die in der Nähe von Dessau lebt.
Ich werde nicht weggehen. Ich bin keine politische Aktivistin. Ich bin Geschichtenerzählerin. Meine Aufgabe ist es, exakt die Komplexität zu erzählen, die eben macht, dass sich die Welt nicht so binär in hier das Volk, das ehrliche, arbeitende Volk, dort der elitäre, internationalistische Intellektuelle, dass das so nicht aufgeht.
Und welche Geschichten Christine Kroschmieder da so sammelt, mehr dazu im Lauf der Sendung. Zuerst geht es bei uns um künstliche Intelligenz, die ja nicht nur die Arbeitswelt auf den Kopf stellt, auch Kunst und Literatur verändern sich, wenn ein Knopfdruck genügt, um täuschend echte und oft auch echt gute Bilder oder Texte zu erzeugen. Wir schauen uns gleich einen Roman an, der in den USA das Thema hat hochkochen lassen und was an dieser Debatte so alles dranhängt, darum geht's gleich. Im amerikanischen Literaturbetrieb, da ist die Debatte um den Einsatz von KI in der Literatur in den vergangenen Wochen nochmal richtig hochgekocht. Und zwar geht es um den Roman Daggermaus von der Autorin H.M. Wolf. Der ist ein Bestseller geworden und dann aber in den Verdacht geraten, dass er mit Hilfe von KI geschrieben wurde. Meine Kollegin Lynn Ruschka ist jetzt bei mir. Lynn, du hast dich ja jetzt damit ausführlichst beschäftigt. Lass uns doch erstmal so aufdröseln, worum es eigentlich geht. Also was ist Daggermaus überhaupt für ein Buch?
Also Daggermaus ist eine dystopische Romantasy. Es ist so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie Tribute von Panem noch mit Klassenkritik gemischt. Die Autorin H.M. Wolf, die hat das Buch eigentlich einfach erst im Selbstverlag einfach ins Internet gestellt als E-Book und da ist es dann so durch die Decke gegangen, dass dann ein sehr großes Verlagshaus aus den USA, Schuster & Schuster, den Titel gekauft hat, nochmal neu rausgebracht hat und jetzt ist es im August eben direkt auf die Nummer 1 der New York Bestsellerliste.
Und seit wann weiß man dann oder ist es vielleicht ja auch noch im Bereich der Vermutungen, dass da KI im Spiel war?
Also ganz kurz vorher, bevor das jetzt rausgekommen ist, kam eben eine Studie raus von dem Autor Tuhin Chakrabarti und der hat eben Daggermaus, aber auch noch ganz viele andere Bücher, also 14.000, durch ein KI-Tool, das eben KI aufdecken soll. Pangram heißt das. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist gerade das quasi akkurateste KI-Detektor-Tool. Und dabei kam raus, und das hat Tuhin Chakrabarti eben auch öffentlich gemacht, das Programm zeigt eben an, dass 60% von Daggermaus nicht aus menschlicher Feder stammen, sondern eben von der KI.
Das ist ja beachtlich. Aber um jetzt überhaupt sich die Arbeit zu machen, sowas in so ein Programm einzuspielen, muss man ja quasi erstmal auf die Idee kommen, dass da was nicht stimmen könnte. Du hast es ja im englischen Original gelesen, weil es noch nicht übersetzt. Gibt es da so Stellen, wo man sich denkt, kommt mir komisch vor?
Ja, ich dachte auch erstmal, okay, ich muss es erstmal als unvoreingenommen, habe ich versucht, als Konsumentin zu lesen. Und meine größte Überraschung war, also es war wirklich, es ist lauter Twist and Turns gibt es da. Es ist spannend. Also der Plot hat mich auch reingezogen. Also von der Qualität hat es sich gar nicht so unterschieden von anderen Büchern des gleichen Genres. Der größte Aufmerker, wenn ich dann doch mal hingeguckt habe, waren schon so komische Metaphern, die so ein bisschen nichtssagend sind, was ja so ein KI-Zeichen ist. Zum Beispiel schärfen da die Konsequenzen die Luft wie zerbrochenes Glas. Das ergibt natürlich gar keinen Sinn. Nee. Und es gibt auch oft diese Dreieraufzählung, die ja auch KI-typisch ist. Also wenn man sich auskennt mit KI-Formulierungen, dann sind die hier schon überall zu finden.
Jetzt soll das ja auch bald auf Deutsch erscheinen bei Lix. Das ist so ein Verlag, der zu Bastei Löbe gehört. Haben die sich denn schon irgendwie jetzt in die Debatte eingeschaltet?
Also öffentlich haben sie sich nicht geäußert. Ich kann nur vermuten, dass sie vielleicht einfach den Text vor diesen Vorwürfen gekauft haben. Ich habe dann mal nachgehakt und ein Pressestatement bekommen, das sehr allgemein war und gesagt, die haben gesagt, ja, die kreative Arbeit bleibe bei ihnen in menschlicher Hand. Sie würden sich das schriftlich versichern lassen, dass eben keine KI verwendet wird. Dann habe ich nochmal nachgehakt, ob das denn auf irgendeine Weise überprüft wird. Dann haben sie gesagt, ja, sie verlassen sich auf die fachliche Expertise im Lektorat. Daraufhin habe ich dann mal die Übersetzerin angerufen, die Ulrike Gerstner. Die hat eben 3 Monate lang Daggermaus für Lix aus dem Englischen übersetzt. Und sie hat mir gesagt, sie hat von diesem Skandal eigentlich nur am Rande mitbekommen. Sie hat eben auch unterschreiben müssen für Lix, ich verwende keine KI. hat dann aber diesen Vorwurf auch mit der Lektorin gar nicht weiter besprochen. Ich habe dann auch mal jetzt die deutsche Leseprobe durch Pangram gejagt und da kommt tatsächlich raus, also die Übersetzung ist von menschlicher Hand. Also vielleicht hat Ulrike Gerstner da einen Text einer Maschine mit per Hand übersetzt.
Wollte ich gerade sagen, dann ist die wahrscheinlich kreativer als die Autorin selbst. Aber für die ist das ja jetzt richtig, ja schon auch schlimm eigentlich, solche Vorwürfe zu hören. Hat die sich denn schon mal dazu geäußert?
Ja, sie, also H.M. Wolf sagt, sie ist total gegen KI, sie würde das überhaupt nicht verwenden. Sie hat natürlich auch wahnsinnig viel Hass abbekommen. Man muss auch sagen, sogar ihre Autorenbiografie auf ihrer Website schlägt auf KI an. Es gibt aber auch einfach gerade ganz viele Fälle. Also es gibt noch einen anderen Fall, wo ein Manuskript sehr hoch gehandelt wurde zwischen den Verlagen. Dann kam der Verdacht auf und der Autor wurde in wenigen Stunden fallen gelassen. Anfang des Jahres hatten wir den Fall von Shy Girl. Das war ein Buch, was sogar auf den Markt gebracht wurde und dann wieder runtergenommen wurde nach den KI-Vorwürfen. Bei Daggermouth ist das ja jetzt anders. Und meine, also das, was ich jetzt irgendwie nur daraus schließen kann, ist, dass anscheinend, wie ernst Verlage das nehmen, diesen Vorwurf und welche Konsequenzen sie daraus ziehen, hängt irgendwie vielleicht auch damit zusammen, wie gut sich das verkauft. Also bei Daggermouth ist es einfach so, es gibt Fans, die Instagram-Seite der Autorin ist voll mit Fanart. Also sich gegen diesen Vorwurf, also dass ich jetzt wirklich glauben würde, dass Daggermouth ohne KI entstanden ist. Dafür müsste ich schon die Belege sehen, wie die Autorin ihren Schaffensprozess sozusagen dokumentiert. Vielleicht ist das eigentlich nur der einzige Weg für Autoren. Zum Beispiel Nelio Biedermann, der schreibt ja seine erste Fassung komplett per Hand. Vielleicht ist das die einzige Lösung.
Jetzt würde man ja, oder ich würde jetzt erstmal so denken, dass das vielleicht ja eher ein Phänomen ist, was so in der Unterhaltungsliteratur vorkommt, weil die ja auch einen hohen Druck haben, sehr viel Ausstoß zu haben. Aber wir hatten diese Woche das Thema auch schon mal in einer anderen Hinsicht und da gab sogar die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk zu, dass sie auch schon mal mit KI gearbeitet hat. Das ist jetzt also offenbar gar nicht so auf ein Genre beschränkt.
Ja, es ist, also genau, ich glaube, das Vorurteil, dass es eben nur Genre ist, stimmt leider nicht. Also ein weiteres Beispiel ist, es gibt eine Kurzgeschichte aus dem Granter Magazine. Die hat den sehr renommierten Preis Commonwealth Short Story Preis bekommen. Pangram hat dann gezeigt, auch 100% KI. Tuin Chakrabarti, der Autor der Studie, hat auch wieder gesagt, okay, wenn man sich ein bisschen auskennt und 5 Minuten darauf verwendet, diese Kurzgeschichte mal durchzugehen, kann man eigentlich nicht anders als sagen, okay, die ist maschinell erstellt. Es ist wirklich, glaube ich, alle sind gerade davon betroffen. Also selbst im Internet Fans, die Spaß haben, also es gibt ja auch diese Fanfiction-Community, die eben Geschichten weiterschreibt. Also da gab es ja die Serie Heated Rivalry und da ist jetzt auch rausgekommen, dass total viele von diesen Geschichten, die einfach nur umsonst im Internet stehen, auch mit KI entstanden sind. Und das ist natürlich moralisch dann für Leute, die da eigentlich Fans sind, wird das auch diskutiert, ob das in Ordnung ist. Was sagst du?
Und verunsichert einen ja auch so als Leserin, wenn man jetzt gar nicht mehr weiß, ist das jetzt, was ich im Extremfall sogar selber mit Hilfe von KI mir machen könnte? Oder hat da einer wirklich noch so eine genialische Idee gehabt, oder? Wie geht man denn damit um?
Ja, also ich bin mir auch unsicher. Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass man es gerade in diesem Moment nicht sicher wissen kann. Also auch bei Daggermouth, ich kann ja nur sagen, wir haben die Indizien. Ich habe das ganze Buch durch Pangram auch nochmal selbst gejagt und wirklich, da konnte mir das Programm anzeigen, welche Wörter, welche Sätze wahrscheinlich von menschlicher Hand geschrieben wurden und dann wirklich auch die Sätze, die eindeutig markiert sind, 60%, wenn man die dann sieht, dann macht das auch Sinn. Ich habe dann Tuin Chakrabarti auch nochmal angeschrieben und gesagt, bist du dir wirklich sicher? Und er hat mir zurückgeschrieben und gesagt, er versteht gar nicht, wie das jetzt noch eine Diskussion sein kann. Er sei sich 100% sicher, weil natürlich hat Pangram auch mal False Positives, also eben eine Falschbehauptung kann natürlich vorkommen, aber so 1 bis 10.000 ist da die Ratio. Und das kann einfach, bei Daggermouth wäre das sehr unwahrscheinlich, dass es eben bei so vielen Absätzen so einen Fehlalarm gibt. Die Frage ist, was folgt daraus, wenn jetzt eben bei Daggermouth so viele Leute sich eine gute Zeit damit haben? Es gibt ja irgendwie keinen Konsens darüber, wie moralisch verwerflich das ist, jetzt KI zu verwenden. Und man muss auch da sagen, die Beispiele, die ich dir jetzt gezeigt habe, das sind alles Fälle, wo es um Schwarzautoren gibt. Also die Frage ist ja auch, wer kann sich eigentlich das leisten, das zuzugeben? Also es wird vielleicht auch mit zweierlei Maß gemessen. Das kann ich jetzt nicht schlussendlich sagen, aber es gibt auch das Beispiel des Autors James Frey, der hat schon mehrere Bücher geschrieben und dann gesagt, ja, schon 20 2023, hat er gesagt. Ich habe die alle bei KI hochgeladen. Dann habe ich der KI gesagt, bitte imitiere meinen Stil. Und warum soll ich dann nicht lauter Kapitel von der schreiben lassen? Also das, was ist das Problem? Jetzt hat er letztes Jahr ein Buch rausgebracht, dann natürlich dem Verlag versichert, nein, 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 das ist doch alles von mir. Aber wie soll man das dann noch glauben? Mhm. Und warum wird da quasi moralisch so unterschiedlich gemessen?
Ja, und ist ja für die Buchbranche auch wirklich eine Herausforderung. Ja. Wie diskutieren die denn das, wie sie damit umgehen wollen?
Ja, ich habe das Gefühl, man darf einfach nicht so tun, als gäbe es die KI nicht. Und klar, jetzt, dass die Übersetzerin mit der Lektorin von Daggermouth gar nicht darüber gesprochen hat, dass es diesen Skandal gibt, das finde ich ja schon bemerkenswert. Und vielleicht gibt es da irgendwie auch ein Tabu, dass man dann gar nicht sich das so ganz genau angucken will. Man sagt ja aber auch in der Schule nicht zu den Schülerinnen so, ja, hier verwendet einfach keine KI und fertig, sondern man muss ja den Unterricht anpassen. Und ich glaube, genau das muss auch hier im Buchmarkt passieren. Also ich als Leserin habe ja vielleicht auch das Recht darauf zu erfahren, ob etwas von der KI erstellt wurde oder nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan davon, das eben so zu moralisieren, sondern irgendwie muss es da Richtlinien geben, die das überprüfen.
Ja, auch für uns, also damit meine ich jetzt, wenn wir Bücher kritisieren, sind wir auch erstmal eigentlich nur Leserinnen. Was heißt denn das für uns?
Ja, ich glaube, das ist halt, diese Zeit ist vorbei, dass wir nur Leserinnen sind. Also ich finde schon, die KI verändert so krass, wie wir schreiben und lesen, dass es einfach klar ist, dass wir in Zukunft, also ich jetzt als Literaturkritikerin, muss einfach auf dem neuesten Stand sein. Also ich finde, das ist schon eine Erwartung, die man dann eben an unsere Branche auch haben kann, dass ich eben weiß, was sind gerade die aktuellen Warnsignale, um eben KI rauszufinden. Jetzt nicht nur das durch Pangram zu jagen, sondern eben auch, was ist gerade nicht nur dieser Bindestrich oder solche Anzeichen, sondern woran kann man es gerade sehen? Und ich glaube, wenn wir nicht wollen, dass die Literatur total davon überschwemmt wird, brauchen wir eben in Zukunft mehr überprüfbare Systeme, müssen nachgucken, wie die Skripte geschrieben wurden und uns einfach auch damit anfreunden, dass wir es aktuell gar nicht richtig beweisen können, ob etwas mit KI geschrieben wurde oder nicht.
Also unbedingt nochmal was dazulernen und genauer hinschauen beim Lesen. Lynn Ruschka, vielen Dank für dieses Gespräch zur Debatte um KI im Literaturbetrieb. Die Stadt Tschernowitz in der heutigen Ukraine hat eine bedeutende Lyrikgeschichte. Rose Ausländer, Paul Celan und Selma Meerbaum-Eisinger wurden dort in jüdische Familien hineingeboren und sie schrieben ihre Gedichte auf Deutsch. Aber seit 2010 wird in Tschernowitz auch wieder die zeitgenössische Poesie gefeiert beim Meridian Lyrik Festival, das in diesem Jahr schon zum 17. Mal stattgefunden hat, trotz des Krieges in der Ukraine. Meine Kollegin Stefanie von Oppen ist dorthin gereist.
Jeden Morgen um Punkt 9 steht alles still in der ganzen Ukraine. Autos, Busse, die Arbeit. Für eine Minute. Eine Gedenkminute für die Opfer des Krieges. Im Frühstücksraum eines Hotels in Tschernowitz erheben sich die Gäste. Über einen Bildschirm flimmern Bilder vom Krieg. Explosionen, Panzer, Soldaten in Kampfausrüstung. Martialisch. Doch was geht in den Köpfen unter den Helmen vor?
Ein echter, großer, gnadenloser Krieg. Blutiger Krieg. Und so sehr wir uns an ihn gewöhnt haben, so erschreckend klingt es noch immer. In meinem Land herrscht Krieg. Ich bin Soldat in diesem Krieg. Ich bin einer von denen, die eine Waffe in der Hand haben. Und diese Waffe kann töten. Feinde töten.
Musik für einen Soldaten heißt das Memoir von Artem Tschech, das demnächst bei Klett-Cotta auf Deutsch erscheint. Erschütternde Inneneinsichten eines Schriftstellers, der schon 2014 im Donbass gekämpft und sich nach der Vollinvasion wieder freiwillig an die Front gemeldet hat.
Die Sache ist die, dass wir Soldaten und die Ukrainer insgesamt keine andere Wahl haben, als zu kämpfen. Mein Buch handelt von den inneren Erfahrungen eines Menschen, der den Krieg nicht liebt und auch die Armee nicht liebt. Aber ehrlich gesagt kenne ich in meinem gesamten militärischen Umfeld niemanden, der die Armee lieben würde, der kämpfen wollte oder dem das Freude bereiten würde. Wir haben einfach keine andere Wahl.
Artem Tschech ist einer der Stars auf dem Meridian Lyrik Festival. Der Saal im Bartka Kulturzentrum ist überfüllt, das Publikum vorwiegend unter 30. Tschech hat einen neuen Roman dabei, Das Krankenhaus des heiligen Pantheon, über einen Künstler, der angeblich im Krieg gefallen sein soll, das erfährt und dann ein Spiel daraus macht. Artem Tschechs Verlegerin ist die 32-jährige Evgenia Lopata.
Ich habe an seinem Manuskript gearbeitet und er schrieb mir ein SMS: Du, ich gehe jetzt mal zu einer Operation und ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Also falls ich nicht mehr mit dir spreche, nimm einfach dieses Manuskript als Endversion.
Evgenia Lopata leitet nicht nur den Czernowitzer Meridian Verlag, sondern auch das gleichnamige Festival. Das Festival war immer ein europäisches. Die Gelder kommen maßgeblich aus Deutschland und Österreich.
Wir haben bewusst Lesungen gemacht an den Orten, die unsere Geschichte repräsentieren. Und in den Zeiten dieses großen Krieges ist es unmöglich, diesen kulturellen Spaziergang wiederzumachen.
Czernowitz, ganz im Westen der Ukraine, gilt als fast sicher. Eine sehr lebendige und auch wegen seiner Universitäten auffallend junge Stadt. Die Sandsäcke vor den Kellerfenstern, die strikte Sperrstunde ab Mitternacht und die Gedenkstätte für gefallene Czernowitzer vor einer hohen Wand, die mit einer Plane in Gelb und Blau bespannt ist, lassen den Krieg allerdings nicht ganz vergessen. Umso wichtiger ist die Literatur und besonders Lyrik für uns, sagt Autor Dron aus Lviv, Lemberg. Auch damit wir uns weniger einsam fühlen, schreibe er Gedichte. Der gläubige Katholik hat ein Gedicht über die Liebe im Krieg geschrieben. Er hat es in Anspielung auf das Neue Testament Brief an die Korinther genannt. Und es endet so:
Die Liebe versagt niemals. Wo es Erkenntnis gibt, wird sie verschwinden. Denn manchmal, wenn das Geschützfeuer verstummt ist, schließen Freunde die Augen der Geliebten, wickeln sie in Schlafsäcke und tragen sie davon und geben sie an die Lebenden weiter.
Auch Arthur Drohn ist Soldat geworden, hat einen Angriff der Russen schwer verwundet überlebt, bei dem 4 seiner Kameraden getötet wurden. Über seinen bisher nur auf Ukrainisch erschienenen aktuellen Roman sagt die Grande Dame der ukrainischen Literatur, Oksana Sabuschko, es sei eine neue Version des berühmten Antikriegsbuchs von Oskar Maria Remarque.
Sie sehen im Osten nichts Neues.
Das ist im Osten nichts Neues des 21. Jahrhunderts. Was großartig ist an dieser neuen Generation, sie schreiben sehr gute Lyrik und sehr gute Sachbücher. Und sie bemühen sich um eine völlig neue Sprache. Eine Sprache, die zum Informationszeitalter passt. Und Arthur Drons Buch ist ein sehr gutes Beispiel für diese neue Sprache. Er erzählt unter anderem davon, wie einer seiner Kameraden getötet wird und wie sie ihn durch den Schmutz ziehen im Kugelhagel.
Sey Shadan kommt aus einer der umkämpftesten Städte der Ukraine, Kharkiv.
Für mich ist es sehr wichtig, heutige Gefühle zu fixieren. Ja, wie leben wir jetzt, was denken wir darüber, welche Hoffnungen und so weiter. Das sind die Gedichte. Das ist nicht Zeit für die Romane. Ich denke, dass Kriegsromane kommen ein bisschen später.
Shadan ist Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. In Deutschland wurde er mit seinen Romanen bekannt. Seit 2022 engagiert er sich unermüdlich für die Armee, tritt mit seinen Texten und seiner Band in Städten an der Front auf.
Wir sind die Gesellschaft der Veteranen. Also morgen nach diesem Krieg kommen viele, viele Männer und Mädchen, auch Frauen, auch ja, zu Hause. Und sie haben ihre emotionalen Probleme, psychologische Probleme. Sie müssen wieder zu normalem Leben adaptieren.
Seit Beginn des Krieges schreibt Shadan auch vorwiegend Lyrik. Er hat einen neuen Band zum Festival mitgebracht. Als der Moderator längst von der Bühne gegangen ist, steht Shadan immer noch da und liest ein Gedicht und noch eins. Er hat bei diesem Festival das letzte Wort mit einem Gedicht, das so endet.
Und der Schöpfer sitzt im alten Viertel auf einem wuchtigen Balkon, hoch über den alltäglichen Leidenschaften, hoch über den Akazien der Nacht. Und nichts von dem, was er erschaffen hat, gefällt ihm.
Das 17. Lyrikfestival in Czernowitz. Unsere Kollegin Stefanie von Oppen war dort.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Am Dienstag haben wir ja hier in der Lesart über die Shortlist für den Deutschen Buchpreis berichtet und gleich 3 der darauf nominierten Titel, die sind sofort auch noch auf die Spiegel-Bestsellerliste gesprungen. Auch der Roman, über den wir jetzt sprechen wollen und der mir ohnehin auch schon vorher seit Wochen überall begegnet, den also jeder und jede zu lesen scheint. Ich rede von Anton und Alma von Dana Vohwinkel und dieses Buch hat Katharina Herrmann für uns gelesen. Frau Herrmann, wer sind denn diese beiden Figuren überhaupt? Ob die dem Buch seinen Titel geben. Also wer ist Anton und wer ist Alma?
Ja, das sind ganz einfach die beiden Hauptfiguren von diesem, ja jetzt schon zweiten Roman von Dana Vohwinkel. Und das sind beides junge Studierende, die in Berlin leben und die sich eigentlich schon in ihrer Schulzeit im Rahmen eines Schüleraustauschs kennengelernt, dann aber aus den Augen verloren haben, obwohl eben beide in Berlin groß geworden sind, allerdings an ganz unterschiedlichen Ecken. Alma in eher einem Berliner Randbezirk, in so einer ja sehr lieblosen, deutschen, kleinbürgerlichen Patchwork-Familie und Anton dagegen eher so im Stadtzentrum in einer ja, kosmopolitischen, intellektuellen, jüdischen Familie. Und die beiden treffen sich jetzt zufällig bei einer Fachschaftsparty an der Uni wieder und nach einer sehr holprigen Anfangsphase werden sie dann ein ganz glückliches Paar und zwar wirklich auch so glücklich, dass sie sich dann beide sicher sind, irgendwann, das ist jetzt die große Liebe.
Also Sie sagen, die kommen aus unterschiedlichen Ecken, aber ich höre raus, sie kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Familien und haben verschiedenen Herkunftshintergrund. Wie finden die sich da trotzdem?
Ja, das ist ganz richtig, wie Sie sagen. Anton ist eben Jude. Er hat selber ganz schmerzvolle Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. Der Holocaust und antisemitische Übergriffe prägen die Geschichte auch seiner Familie. Alma dagegen ist Deutsche und noch dazu entfernt verwandt mit dem NS-Täter Martin Bormann. Also es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Familiengeschichten auch. Und trotzdem verbindet die beiden in dem etwas. Also Alma hat in ihrer Familie ganz wenig Zuwendung und Unterstützung erfahren und ihre Kindheit ist vor allem geprägt von einem Gefühl der Einsamkeit. Und Anton wiederum eben aufgrund seiner Erfahrung mit Antisemitismus und dieser Erfahrung immer wieder ausgegrenzt zu werden, außen vor zu sein, kennt ebenfalls dieses tiefe Gefühl von Einsamkeit und im Grunde suchen beide einen Ort, dem sie zugehörig sind, wo sie verstanden werden und finden den gewissermaßen ineinander und das bringt sie zusammen.
Und dienen diese beiden Hintergründe, die die Figuren mitbringen, auch so dazu, dass das eben dann keine reine Liebesgeschichte ist, die Dana Vohwinkel erzählt, sondern eben will sie auch mehr damit lebendig machen, also auch so Sozial- und Zeitgeschichte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, in der Tat. Es geht tatsächlich um beides. Also es geht hier um eine Liebesgeschichte, aber auch um ganz, ganz aktuelle Fragen unserer Gegenwart, die einen ganz komplexen historischen Hintergrund ja auch haben, nämlich die Frage des Zusammenlebens von jüdischen und nichtjüdischen Menschen. Anton ist ja auch Geschichtsstudent und schreibt seine Masterarbeit und beschäftigt sich dann, grob gesagt, auch mit der Frage, wie Geschichtsschreibung jüdischer Identität erzählt, also mit der Frage, was ist jüdische Identität und wie wird jüdische Identität historisch konstruiert. Und da ist der Roman wahnsinnig aktuell. Das sind ja Fragen, die seit dem 7. Oktober 23 in ihrer auch politischen Reichweite ganz stark debattiert werden und die auch in dieser Komplexität, also der 7. Oktober kommt auch im Roman zentral vor, die werden auch eben abgebildet im Roman in ihrer ganzen Komplexität und da eben auch erwogen immer wieder.
Und wir wissen ja auch, dass gerade eben diese Themen wie Identität, Antisemitismus, das sind ja eben auch Themen, bei denen es schnell zu Streit kommt und man nicht so schnell einfache Antworten findet. Wie geht denn der Roman damit um?
Sehr differenziert, dadurch, dass die Figuren Anton und Alma beide keine Figuren sind, die sich das gerne gedanklich leicht machen. Die sind auch beide sehr feinfühlig. Die ringen ganz viel mit sich und mit ihren Positionen. Und ich finde, hier ist es auch gerade ein Kunstgriff der Autorin, dass sie zwei Studierende als Figuren wählt und insbesondere eben auch einen Historiker als Hauptfigur hat. Und das erlaubt es Dana Vohwinkel natürlich eben nicht nur einen großen Liebesroman zu schreiben, das ist es auch, sondern eben auch gegenwärtige, hochpolarisierte Debatten ganz differenziert durch diese Figuren zum einen theoretisch reflektieren zu lassen, aber eben auch in ihrem Liebesleben und in ihrem Alltag, in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen ganz konkret und praktisch ausloten zu lassen.
Also Sie klingen begeistert in meinen Ohren und können offenbar gut nachvollziehen, warum der Roman so viele Leute offenbar begeistert und jetzt ja auch im Endspurt für den Deutschen Buchpreis ist.
Ja, also ich finde das wirklich sehr nachvollziehbar, eben weil eben, wie gerade jetzt schon gesagt, diese komplexen Fragen der Gegenwart verhandelt werden, ohne dabei undifferenziert irgendwie auch Antworten vorgeben zu wollen, auch ohne theorielastig zu werden, obwohl es so differenziert ist. Denn gleichzeitig ist es eben auch eine sehr, sehr emotionale Liebesgeschichte mit ganz plastisch konstruierten jungen Figuren. Und das unterhält durchaus auch. Und ich würde sagen, es ist eigentlich selten in der deutschsprachigen Literatur, dass wir einen Roman haben, der wirklich so stark Herz und Kopf gleichermaßen anspricht und dann noch mit einem klugen Humor, mit genauen Gegenwartsbeobachtungen und einfach sehr gut geschrieben ist.
Also klare Empfehlung von Katharina Herrmann, der neue Roman von Dana Vohwinkel, Anton und Alma. Und am Montag ist die Autorin auch bei uns in der Lesart zu Gast. Und ihr Buch, wer es jetzt schon gleich lesen will übers Wochenende, ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Der Roman hat 542 Seiten und kostet 26 Euro. Über 30 Jahre lang war Karl Corino Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk. Und als ich da meine Ausbildung gemacht habe, da war mir gar nicht so klar, mit was für einem Großkaliber ich es eigentlich zu tun hatte, wenn man diesen respekteinflößenden Kollegen mit dem damals schon leuchtend grauen Haar im Sender begegnet ist. Obwohl er, nachdem wir beide aus Franken miteinander warm geworden waren, er schon mal erzählte, dass er auch immer mal wieder Manuskripte aus der DDR geschmuggelt hat. Also jedes noch so flüchtige Flurgespräch mit ihm war immer anregend und oft auch lustig, denn man konnte wirklich gut lachen mit Karl Corino. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben und woran man sich immer erinnern wird, ist, wie sehr er sich für die DDR-Literatur eingesetzt hat. Er machte ja eine eigene Radiosendung, Transitradio hieß die. Da interviewte er Autorinnen wie Christa Wolf oder Ulrich Plenzdorf und nachdem er jahrelang selbst von der Stasi überwacht worden war, deshalb hat er dann 1996 ein Buch über die Stasi-Kontakte des ehemaligen Schriftstellerverbandsvorsitzenden der DDR, Hermann Kant, veröffentlicht, der darauf geantwortet hat, indem er ihn in seinem Roman Ocarina als Geierwalli vom Hessischen Rundfunk bezeichnet hat. Neben diesem Einsatz für die Literatur der DDR war Karl Corinos große Leidenschaft der österreichische Schriftsteller Robert Musil, über den er auch eine große Biografie geschrieben hat. Hören wir mal Karl Corino.
Da ich nun ja sozusagen der Doyen der Musil-Forschung bin, komme ich immer wieder auf diesen Autor zurück. Ich überwache, was im Internet an neuen Texten angeboten wird. Es tauchen immer mal wieder Briefe von Musil auf. Also diese Dinge überwache ich und versuche sie in die neue Musil-Ausgabe bei Jung und Jung erscheint einzuspeisen.
Karl Corino war das über seinen wahrscheinlich Lieblingsschriftsteller Robert Musil. Jetzt ist Karl Corino mit 83 Jahren gestorben, aber es lohnt sich auf jeden Fall, seine Bücher über DDR-Literatur und über Robert Musil nochmal zu lesen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Janko Verbole aus Ingolstadt. Und mein Lieblingsautor ist Robert Harris. Durch Zufall habe ich seinen Erstlingsroman Vaterland gefunden und er hat mich dann so begeistert aufgrund seiner Recherche. Also man merkt dieses Herzblut, was er da hat. Und in dem Buch Vaterland geht es darum, dass das Dritte Reich und Hitler den Krieg überstanden hat. Es kam dann zum Waffenstillstand und er entwickelt da so eine Kriminalgeschichte, die dieses System entlarvt. Wie der sich eigentlich von Roman zu Roman noch tiefer in diese Recherche einarbeitet. Das war mit so das Faszinierende für mich. Ich warte schon drauf, dass wieder was kommt. Ja. Lass mich überraschen.
Janko Verbole liest in Ingolstadt den Roman Vaterland von Robert Harris, erschienen im Heine Verlag als Taschenbuch für 14 Euro in einer Übersetzung von Hans-Wilhelm Hefs. Christine Koschmider hat Bücher über Sex und über das Überwinden ihrer Alkoholsucht geschrieben. Sie ist in 19 Jahren 21 Mal umgezogen und hat sich dann in einem Haus niedergelassen, über das sie auch ein Buch geschrieben hat. Und dieses Haus, das steht in der Nähe von Dessau in Sachsen-Anhalt, wo ja am Wochenende gewählt wurde. Christine Koschmider war auch im Wahlkampf aktiv. Sie hat am Montag noch mit anderen protestiert und sich jetzt entschlossen, ein 100-Tage-Tagebuch zu schreiben. Und ich freue mich, dass wir über diese Idee sprechen können, Frau Koschmider. Hallo, schön, Sie zu sprechen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
War das denn so ein spontaner Entschluss da, so Sonntagabend nach den ersten Wahlergebnissen? Oder wie sind Sie auf diese Idee gekommen, da jetzt ein Tagebuch zu führen?
Also die Credits gebe ich auch gleich mal weiter. Die gehen an Andreas Hilger, den Intendanten der Dessauer Landesliteraturtage. Wir stehen ja alle schon seit Wochen und Monaten miteinander im Austausch. Und der sagte zu mir, ich habe mich entschieden, ein 100-Tage-Tagebuch zu schreiben. Und dann dachte ich, möglicherweise ist das angesichts des massiven Interesses, das uns allen ja entgegenschlägt, die wir Bewohner dieses 1,7 Millionen Bundeslandes sind seit den Wahlen, ganz entscheidend zu dokumentieren. Und zwar nicht mehr nur das, was bislang so präsent war, die blauen Balken und das Gezetere und der Aufstand und die Wut, sondern wie leben wir denn jetzt weiter? Was machen wir denn jetzt weiter? Und was für Eindrücke, was für Veränderungen können wir verzeichnen? Aber auch, wie geht es im Alltag weiter? Und das fand ich ja auch zum Selbstsortieren eine ganz gute Aufgabe.
Und was ist da jetzt schon bei rumgekommen? Sie haben es ja schon ein paar Tage jetzt gemacht.
Ja, also ich werde natürlich nicht jeden Tag, weil dann nimmt das auch irgendwie so einen zwanghaften Zug an, dass man immer liefern müsse. Ich sammle sozusagen 3-4 Tage. Und es fing damit an, dass ich am Wahltag selbst gar nicht in Sachsen-Anhalt war, sondern in Weimar, wo ich mit einem Theaterprojekt eine Freibad-Performance, wir hatten ein Gastspiel dort und da geht es um Ost-West-Erlebnisse mit Freibädern und wie Menschen auch die Wende und den Wandel und die Veränderung erlebt haben. Und das erschien irgendwie ganz angemessen, einen Wahltag so auch zu verbringen. Und ich musste um 18 Uhr kurz, also als die Prognosen rauskamen, mein Telefon ausschalten und habe es dann erst nach der Vorstellung um 21.30 Uhr wieder angeschaltet. Und dann ging es mir wie wahrscheinlich vielen anderen. Es waren unendlich viele Nachrichten von besorgten Freunden aus anderen Bundesländern als auch in meinem eigenen darauf. Und von außen kommt sehr häufig dann die Frage, ja, wie geht's euch denn jetzt? Und war das ein Schock? Und ich denke immer nur, warum sollte das ein Schock sein? Wir haben das kommen sehen. Wir haben das gewusst. Und der Bauch reagiert natürlich. Aber der Kopf sagt die ganze Zeit, halt die Klappe, Bauch. Das ist exakt, was sie angedeutet hat, worauf es hinausgelaufen ist.
Jetzt ist das ja so, dass in dieser ganzen Nachbesprechung, aber auch schon davor, wird ja auch viel über dieses Stadt-Land-Gefälle gesprochen und die Leute auf dem Land, die wählen anders, die sind anders drauf. Aber sie leben ja da quasi mitten unter denen im Dorf. Wie ist das, wenn man da lebt? Nehmen Sie die Leute und ihre Ansichten auch nochmal ganz anders wahr? Wenn Sie da zum Beispiel sagen, Sie sind in so einem Freibad und lesen, da kriegen Sie da auch irgendwas mit?
Also es ist interessant, dass selbst in Ihrer Formulierung, Sie leben ja unter denen. Und das ist mit Sicherheit nicht abfällig und gehässig gemeint. Ja, ja.
Oh nein.
Ich wollte darauf hinaus, wie wir über diese BewohnerInnen oder so, man merkt, das ist so eine Terra Incognita. Ja? Und es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, das hat man ja auch an den Wahlergebnissen ganz klar gesehen. Halle, der einzige Wahlkreis, wo es ein einziges grünes Direktmandat gab. Und auch in Dessau-Nord sind die Ergebnisse, ich glaube, bei 37 oder 39, also unter 40, was in Dessau-Roßlau, wo man einen AfD-Ortsbürgermeister mit HDJ-Vergangenheit hat, schon gleich ganz anders aussehen dürfte. Also natürlich sieht man, dass bestimmte Maßnahmen offenbar besser verfangen, je kleiner, weniger divers die Bevölkerung ist. Oder möglicherweise könnte man auch denken, je stärker der Einfluss von wenigen auf wenige andere ist, das wird es zu analysieren gelten. Aber gleichwohl sind eben, wenn ich unter diesen Menschen lebe, sind es eben nicht die Landbevölkerung oder diese oder jene, sondern es sind auch die 12 Menschen, die mit mir in Aachen im Verein Wir mit dir sind, der zusammen mit einem anderen Verein Bündnis in Zerbst und einem in Köthen und einem in Bitterfeld-Wolfen zusammen eine Kampagne kurz vor der Wahl noch gestartet hat, in denen sich sehr viele Bewohner dieser Orte auf Wahlplakaten haben abbilden lassen mit Namen und Gesicht und gesagt haben, warum sie die Demokratie doch für das Bessere aller Systeme halten und was sie daran reizt und warum sie demokratisch wählen. Und auch wenn das sich nicht abzeichnet an diesen Wahlergebnissen, denke ich eben, es ist schon entscheidend zu gucken, wie in jedem Supermarkt, in jedem Friseursalon, in jedem Schwimmbad, auf die einzelnen Personen zu gucken und nicht nur auf die Prozentsätze.
Was denken Sie denn von dem, was Sie da auch so, wenn Sie sich eben in demokratischen Zusammenhängen engagiert haben, erlebt haben, was ist denn da am wirkungsvollsten? Also wo erreicht man vielleicht Leute auch noch am ehesten?
Indem man Politik macht statt Virtue Signaling oder abstrakte Begriffe. Das ist vielleicht auch eine Lektion, die ich gelernt habe. Was wir in diesen Bündnissen getan haben, war mit Sicherheit gut, um uns gegenseitig zu stützen und zu stärken. Aber wenn Demokratie oder Vielfalt, das sind ja total abstrakte Begriffe. Und ich glaube, die Lebensrealität, und zwar nicht nur die von irgendwelchen anderen Menschen, sondern auch meine eigene, besteht hier zu einem Großteil aus Rechnungen, die ich bezahle, aus Wohnverhältnissen, in denen ich lebe, aus einer Schule, in die meine Kinder oder meine Enkelkinder gehen. Also sprich, mein Alltag besteht am wenigsten daraus, dass ich da sitze und mir Gedanken über den abstrakten Begriff der Demokratie mache. Und es gibt einen Berufsschullehrer in Sangerhausen, der wurde kürzlich für den Spiegel interviewt, Da gab es eine Diskussion unter seinen Schülerinnen und Schülern und er sagte, ich wünsche mir so sehr, dass nichts von dem, was das Leben dieser Schüler bisher ausgemacht hat, verschwindet. Und gleichzeitig fürchtet er aber, dass denen die Vorstellungskraft, dass das alles doch noch verschwinden könnte, einfach mal fehlt. Und ich glaube, das trifft auch viele von uns zu. Wir beschreien permanent etwas, was verloren gehen könnte. Aber so und so viel Prozent einer Bevölkerung haben keinen Migrationshintergrund oder sind nicht queer. Also das ist so ein bisschen wie, zuerst kamen sie für die Kommunisten, aber ich war kein Kommunist. Und dann kamen sie für die Juden, aber ich war kein Jude. Und es gibt einfach sehr viele Menschen, die zunächst mal nicht betroffen sein werden von politischen Maßnahmen. Und das ist erschreckend zu sehen, dass man sich damit ganz gut einrichten kann, offenbar.
Und wie gehen Sie denn so als Schriftstellerin, das ist ja Ihr Beruf und Sie haben da auch Lesungen oder sind irgendwie vernetzt mit anderen und da kommen Sie ja auch mit AfD-Leuten in Kontakt. Ich habe gehört, dass Sie auch schon mal einem Bürgermeister, einem AfD-Bürgermeister Hausverbot bei einer Veranstaltung erteilt haben. Das ist ja eine Maßnahme, das kann man machen. Wie können Sie sich da noch so positionieren?
Also dazu zwei Dinge. Ich fange mal mit dem Hausverbot an. Das habe ja nicht ich alleine erteilt, sondern ich bin Teil verschiedener Bündnisse und eines dieser Bündnisse hatte eine Veranstaltung in Dessau ein paar Wochen vor den Wahlen. Da ging es um die totalitären Maßnahmen und Strukturen, den Aufbau derer sich die neue Rechte bedient. Und das war ganz klar eine politische Veranstaltung. Und wir waren als Veranstalter, hatten auch das Hausrecht. Und dann stand ein Laurenz Notdurft, seines Zeichens Ortsbürgermeister von Dessau-Roßlau und eben Mitglied, ehemaliges Mitglied der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend, die schwerstvölkisch, antisemitisch, rassistisch und wegen Anlehnung und Nähe zur nationalsozialistischen Jugendorganisation und Parteien verboten wurde. Und aus diesem Grunde haben wir von unserem Hausrecht Gebrauch gemacht und ihm den Zugang verboten. Und der Mann ist ja geschult und er ist Jurist und er stand dann in seinem hellen Leinenanzug und als gewählter Ortsbürgermeister sehr lange vor uns und hat sehr sachlich gesagt, ja, er würde das natürlich respektieren und hat aber nach unserem Namen gefragt und mit welcher Berechtigung wir das Hausrecht ausüben und welchem Verein wir angehören. Also das kommt da zu Machtdemonstrationen und Drohgebärden und dann in diesem Zuge hat er nach meinem Namen auch gefragt, den ich ihm genannt habe. Und daraufhin, ich vermute da einen Kontext, kam er zu einer Lesung, die ich im Flussbad Dessau-Resumpf hatte und saß in seinem Leinenanzug in der letzten Reihe und ich habe ihn sehr spät erst entdeckt, hätte da auch das Hausrecht als Einzelperson gar nicht ausüben können. Und vor allem ist der Punkt ja, dass man dann steht vor einer Falle Publikum, das sagt, naja, der Mann im Leinenanzug ist doch gewählter Ortsbürgermeister und dann hätte man eine politische Bühne im schlimmsten Falle ihm noch geboten. Und deswegen habe ich dann für ihn gelesen, aber ich vermute mal, dass das kein literarisches Interesse war, das ihn zu meiner Lesung hat kommen lassen.
Ja, das klingt, als wären Sie da auch so ein bisschen in so einem Dilemma in so einer Situation. Wie geht's denn jetzt weiter? Sie schreiben jetzt Tagebuch und wie geht's ansonsten weiter? Weggehen wollen Sie ja wahrscheinlich nicht aus Sachsen-Anhalt.
Wollen manchmal vielleicht schon, aber ich denke so, ich gehöre zu der am wenigsten gefährdeten Bevölkerungsgruppe und ich kann mich wehren und auf mich wird auch geguckt und ich habe Verbündete in anderen Bundesländern, in Institutionen. Das hat ja nicht jeder. Nicht jeder hat Artikulationsfähigkeit. Ich werde nicht weggehen. Ich werde nur mir überlegen, ich bin keine politische Aktivistin und das ist ja häufig dann auch sehr reduziert, worauf das hinausläuft. Ich bin Geschichtenerzählerin. Meine Aufgabe ist es, exakt die Komplexität zu erzählen, die eben macht, dass sich die Welt nicht so binär in hier das Volk, das ehrliche, arbeitende Volk, dort der elitäre, internationalistische, intellektuelle, dass das so nicht aufgeht. Und ich merke eine zunehmende Verrohung, interessanterweise ja auch auf unseren Seiten, also auf Seiten der demokratischen Kritiker und Kritikerinnen der AfD, wenn ich mir angucke, dass ein Herr Chrupalla und ein Herr Siegmund, die ich persönlich und politisch verachte, aber aufgrund ihrer Berufe Maler und Raumduftverkäufer, dass das so häufig eingeht in das Bashing und das Lächerlichmachen. Und das finde ich grundfalsch, weil ich Respekt vor Berufsgruppen habe. Und das allen in die Hände spielt, die sagen, da macht sich jemand über uns lustig, dass wir das tumbe Volk sind. Und Sie merken, ich kann keine Ihrer Fragen in drei Worten beantworten. Und das macht die Geschichtenerzählerin aus. Und als solche will ich weiterarbeiten.
Und das ist gut. Und dann sprechen wir bald weiter über die Geschichten, die Sie vielleicht uns in Ihrem Tagebuch festhalten und erzählen, Christine Koschwieder. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.